BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des BTO-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Wir blicken diesmal erneut auf die Frage, wie es denn gelingen kann, die zukünftigen finanziellen Lasten in Deutschland zu tragen. Wie es gelingen kann, trotz der unbefriedigenden demografischen Entwicklung den Wohlstand im Lande zu erhalten und zu mehren. Wir wissen es. Sozialstaat, Verteidigung, Investitionen in die Zukunft. All dies lässt sich dann am leichtesten finanzieren, wenn die Wirtschaft wächst. Wächst die Wirtschaft nicht, verschärfen sich Verteilungskonflikte und die Politik neigt dazu, an dem zu kürzen, was dem Wachstum eigentlich helfen würde, nämlich bei den Investitionen. Und wie dramatisch die Lage ist, konnten wir in dieser Woche wieder erneut hören. Das Beratergremium der Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat erneut aufgezeigt, dass Deutschland in faktisch allen Dimensionen immer weiter zurückfällt. Die OECD hat vorgerechnet, dass das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Deutschland seit 2015 weniger als 3 Prozentpunkte zugelegt hat. Die USA schafft im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von fast 40% und im Schnitt aller OECD-Länder waren es auch 36% Zuwachs am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Sogar der Euroraum als Ganzes hat sich mit rund 12 Prozentpunkten Zuwachs besser entwickelt als Deutschland. Und die Aussichten für eine Trendwende sind schlecht. Der wahre Hebel wären Produktivitätszuwächse. Und hier wollen wir uns heute mal mit der Fragestellung beschäftigen, wie groß sie eigentlich sein müssten, um eben den Wohlstand im Lande zu erhalten und was man tun könnte, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist eine sehr relevante Fragestellung, generell, aber gerade in Deutschland in diesen Tagen. Ich fand es spannend in der Vorbereitung. Ich hoffe, Sie finden es auch interessant. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, sodass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Real-Time-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
Deutschland wächst schon lange nicht mehr. So stellte die OECD in ihrem Länderbericht 2025 schon vor einigen Monaten Folgendes fest.
Nach einem Jahrzehnt, das durch ein starkes exportinduziertes Wachstum, eine sinkende Arbeitslosigkeit, Haushaltsüberschüsse und eine rückläufige Staatsverschuldung gekennzeichnet war, geriet die deutsche Wirtschaft durch die Corona-Pandemie, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und zunehmende handelspolitische Spannungen in schweres Fahrwasser. Ebenso wie die Lieferkettenengpässe während und nach der Pandemie wirken sich auch die wachsenden Spannungen in der Handelspolitik stärker aus als in anderen Ländern. Auf das verarbeitende Gewerbe entfällt in Deutschland ein größerer Teil des BIP als in vielen anderen OECD-Ländern und der Sektor ist stark in die globalen Wertschöpfungsketten eingebunden. Dies betrifft besonders den Handel innerhalb Europas sowie mit den Vereinigten Staaten und China. Die hohe Abhängigkeit von russischen Energieimporten wurde zwar rasch verringert, die Energiepreise sind aber nach wie vor höher als vor Kriegsbeginn. Dies hat zu einer Verschlechterung der Terms of Trade geführt und beeinträchtigt die Produktion in energieintensiven Branchen. Der starke Preisauftrieb infolge von Lieferkettenstörungen und hohen Energiepreisen sowie die gestiegene Unsicherheit belasten zudem die Inlandsnachfrage.
Die Zahlen sind eindeutig. Die OECD rechnet vor, dass das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Deutschland seit 2015 weniger als 3 Prozentpunkte zugelegt hat. Die USA im gleichen Zeitraum um 40 Prozentpunkte und der Durchschnitt der OECD-Länder immerhin um 36 Prozentpunkte. Sogar der Euroraum als Ganzes hat sich mit rund 12 Prozentpunkten deutlich besser entwickelt als Deutschland. Und die Aussichten für eine Trendwende sind leider schlecht.
Die jüngsten exogenen Schocks werden durch längerfristige strukturelle Herausforderungen verschärft, die das Wirtschaftswachstum bereits vor der Pandemie belasteten. Hohe bürokratische Lasten und Hindernisse für den Marktzutritt, das Wachstum und den Marktaustritt von Unternehmen schwächen die Unternehmensdynamik, die Investitionen und die Innovationstätigkeit, was sich auch auf den Einsatz digitaler Technologien in den Unternehmen auswirkt. Dadurch wird das Produktivitätswachstum beeinträchtigt. Der zunehmende Fachkräftemangel, der durch die rasche Bevölkerungsalterung und einen Rückgang der geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen verstärkt wird, belastet das Arbeitsangebot. Komplexe Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie unzureichende Kapazitäten für die Infrastrukturplanung auf kommunaler Ebene behindern öffentliche Investitionen in vielen Bereichen. Das gilt insbesondere für die schulische sowie die Verkehrs- und digitale Infrastruktur. Um das Wirtschaftswachstum zu beleben und den Lebensstandard anzuheben, ist es entscheidend, dass diese Herausforderungen weiter durch einen umfassenden Katalog von Strukturreformen angegangen werden.
Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hält dazu Folgendes fest.
Deutschland sieht sich deutlichen Wachstumshemmnissen in den nächsten Jahrzehnten gegenüber. Gemäß der Projektion des Sachverständigenrates Wirtschaft sind die mittelfristigen Wachstumsaussichten auf einem historischen Tiefstand. Das Produktionspotenzial wird bei der Fortschreibung aktueller Dynamiken bis nach 2030 jährlich nur noch um durchschnittlich 0,4% wachsen. Danach wird die Wachstumsrate auf 0,7% pro Jahr ansteigen. Das Arbeitsvolumen verringert sich aufgrund der demografischen Alterung. Insbesondere durch die demografische Alterung sinkt die Anzahl der Erwerbstätigen. Zwar enthält die Projektion des Sachverständigenrates Wirtschaft auch für die Zukunft eine gewisse Nettozuwanderung und eine höhere Erwerbsbeteiligung. Beide Faktoren können die rückläufige natürliche Bevölkerungsentwicklung jedoch nicht kompensieren. Daher bleibt der Beitrag des Arbeitsvolumens zum Wachstum des Produktionspotenzials bis zum Jahr 2070 negativ.
Wir erinnern uns. Wohlstand basiert auf zwei Faktoren. Zum einen der Anzahl Menschen, die arbeitet, und zum zweiten der Produktivität dieser Menschen. Wir wissen, dass die Zahl der Erwerbstätigen in den kommenden Jahren sinkt. Das war ja auch am letzten Mittwoch Thema im BTO Refresh. Das bedeutet, ceteris paribus, weniger Wirtschaftswachstum. Außer es gelingt uns, dass die arbeiten, produktiver arbeiten. Das Institut der deutschen Wirtschaft erklärt es in einer Studie so.
Der Wohlstand einer Volkswirtschaft hängt neben einer Vielzahl von anderen Determinanten in hohem Ausmaß von der Wirtschaftsleistung der einzelnen Individuen bzw. der Arbeitsproduktivität ab. Die Arbeitsproduktivität, also die preisbereinigte Wirtschaftsleistung je Erwerbstätigen oder je erwerbstätigen Stunde, ist für die Entwicklung der Arbeitseinkommen und damit des Großteils des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte in einer Volkswirtschaft von zentraler Bedeutung. Langfristig zeigt sich ein relativ enger Gleichlauf des Wachstums, der Arbeitsproduktivität und der Einkommensentwicklung, also des Bruttoinlandsproduktes je Einwohner.
Und wie steht es denn nun um die Produktivität? In den 1970er Jahren betrug der jahresdurchschnittliche Anstieg der Stundenproduktivität fast 4%. In den 8 Jahren von 2011 bis 2019 waren es nur noch 0,9%. Und in den letzten Jahren ist das Produktivitätswachstum auf 0 gefallen. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Da ist zum einen das Anwachsen des Niedriglohnsektors. Das ist einerseits gut, Denn nur so ist es möglich, unzureichend qualifizierte Menschen, ich denke vor allem an die Zuwanderer, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Gesamthaft führt es aber zu geringeren Produktivitätszuwächsen in der Gesamtwirtschaft. Der zweite Grund für die rückläufigen Produktivitätsfortschritte ist der Ausbau des Dienstleistungssektors. Man denke vor allem auch an die Betreuung und Pflege der alternden Gesellschaft. Auch dies führt im Mixeffekt zu einer geringeren Produktivität. Hinzu kommt ein Effekt, den wir schon öfters angesprochen haben. Mit Blick auf die absehbare Arbeitskräfteknappheit haben die Unternehmen schon vor Jahren angefangen, Mitarbeiter zu horten. Es gibt Schätzungen, wonach immerhin rund 3 Millionen der zusätzlichen Arbeitsplätze seit 2005 auf diesen Effekt zurückzuführen sind. Eine ebenso wichtige Rolle spielte der Trend zu kürzeren Arbeitszeiten, der zu einer geringeren Produktivität pro Erwerbstätigen führt, nicht unbedingt pro geleistete Arbeitsstunde. Ein weiterer Erklärungsansatz für die unbefriedigende Produktivitätsentwicklung ist der Wegfall des Aufwertungsdrucks. In früheren Zeiten, als wir noch die deutsche Mark hatten, wurde diese immer stärker, während Lira und Franc und andere abgewertet haben. Um dieser Aufwertung zu begegnen, waren die Unternehmen konstant gezwungen, an ihren Kosten zu arbeiten, effizienter und effektiver zu werden. Das führte dazu, dass im Prinzip mehr Produktivitätsfortschritte in Deutschland erzielt wurden, um währungsbedingte Nachteile aufzufangen. In der Schweiz kann man das übrigens beobachten. Die Schweiz hat wegen des starken Frankens genau diesen Effekt immer noch. Und der Schweiz ist es daraufhin auch gelungen, trotz des starken Frankens und des schwierigen Umfelds im Unterschied zu Deutschland industrielle Wertschöpfung zu erhalten. Die anderen Faktoren kennen wir alle. Die unzureichenden Investitionen des Staates in die Infrastruktur wirken per Definition negativ auf die Produktivität. Das Gleiche gilt für die immer weiter zunehmende Bürokratisierung. Ein weiterer in der Volkswirtschaft diskutierter Aspekt ist die unzureichende Verbreitung neuer Technologien und Prozesse. Das ist übrigens ein Faktor, der nicht nur für Deutschland und Europa gilt, sondern weltweit. Was passiert? Die Produktivitätsfortschritte und die Innovationen konzentrieren sich auf immer weniger Unternehmen und sie verbreiten sich dann nicht in die breite Volkswirtschaft hinein. Das heißt, die Spitzenreiter werden immer besser, aber die anderen Firmen halten nicht mehr in dem Maße mit. Vermutliche Ursachen: eine geringere Kapitalkraft, weniger Zugriff auf neue Technologien und unzureichende Fähigkeit der jeweiligen Unternehmensorganisation, den erforderlichen Wandel zu vollziehen. Letztlich müssen wir auch konstatieren, dass es gesamtgesellschaftlich eine gewisse Selbstgefälligkeit gibt angesichts der als gut wahrgenommenen Entwicklung Deutschlands seit der Finanzkrise. Nach dem Motto, wir müssen doch keinen Druck machen. Das wurde ja von der Politik mit der immer wieder behaupteten These vom reichen Land, welches sich alles leisten könne, noch weiter befeuert. Das Ganze ist in Summe auf jeden Fall keine gute Entwicklung.
In unserem Land wird gerade viel über die Zukunft des Standorts diskutiert. Oft geht es dabei um verpasste Chancen, verflogene Trends oder einfach darum, dass wir zwar gute Ideen hatten, aber andere damit inzwischen das Geld verdienen. Dabei übersehen wir oft, dass es bei uns neben jeder Menge Hidden Champions im Mittelstand auch große Wachstumstreiber gibt. Einer dieser Motoren ist die Kosmetikindustrie. Sie gehört zu den dynamischsten Branchen weltweit. Wusstet ihr, dass von den weltweit Top 7 Kosmetikunternehmen 5 aus Europa kommen? Deutschland führt in dieser Sparte den europäischen Markt an. Die L'Oréal-Gruppe produziert seit über 60 Jahren in Karlsruhe jährlich 320 Millionen Made-in-Germany-Produkte für 35 Länder. Das Headquarter für die Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Düsseldorf. Die Logistik- und Distributionszentren in Muggensturm und Mönchengladbach, die zu den weltgrößten L'Oréal-Fabriken gehörende Produktion in Karlsruhe, zeigen L'Oréals Exzellenz in einer Zukunftsindustrie. Außerdem ist Deutschland L'Oréals größter Markt in Europa. Aber was bedeutet das konkret? Jeder L'Oréal-Arbeitsplatz schafft über 13 weitere Jobs in Deutschland, insgesamt 36.000. Die L'Oréal-Gruppe kombiniert dabei wirtschaftlichen Erfolg mit klarer Zukunftsgestaltung. L'Oréal ist laut dem Wirtschaftsmagazin Fortune Europas innovativstes Unternehmen, das einzige weltweit mit 9-mal AAA-Rating für Nachhaltigkeit und über 50% Frauen in der Führung bei 0 Gender Pay Gap. Das ist nicht nur ein Statement, das ist Realität. Mehr Informationen gibt es auf l'oréal.de, auf LinkedIn oder in den Shownotes.
Wir haben gesehen, in den vergangenen Jahren gab es verschiedene Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass die Produktivitätsentwicklung in Deutschland nicht mehr so gut war, wie sie einmal war und schon gar nicht gut genug war, um den Wohlstand im Lande zu erhalten. Doch die Aussichten für die Zukunft sind nicht besser. Jetzt brauchen wir die Produktivitätszuwächse. Ganz besonders wollen wir dem demografischen Wandel begegnen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft schreibt dazu in der auch in den Shownotes verlinkten Studie Folgendes.
In Anbetracht der erwarteten demografischen Entwicklung in Deutschland und der damit einhergehenden rückläufigen Erwerbstätigkeit und Erwerbsquote muss die Arbeitsproduktivität entsprechend stark ansteigen, um zumindest das reale Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung zu stabilisieren. Wird darüber hinaus ein weiterer Anstieg des Lebensstandards der Bevölkerung angestrebt, dann müssen zusätzliche Potenziale bei der Arbeitsproduktivität gehoben werden.
Soweit so klar. Doch wie groß ist denn die Herausforderung? Welche Zuwächse bei der Arbeitsproduktivität sind in den kommenden Jahren in Deutschland notwendig, um ein bestimmtes Einkommenswachstum und die damit verbundene Wohlstandsverbesserung zu realisieren?
Soll das reale Bruttoinlandsprodukt je Einwohner im Zeitraum 2025 bis 2035 ähnlich wie in den vergangenen drei Dekaden im Jahresdurchschnitt um 1,2% zulegen, dann erfordert dies einen jährlichen Anstieg der Arbeitsproduktivität in Höhe von 1,8%. Dieser angestrebte Anstieg der Arbeitsproduktivität muss sich aus einer fortschreitenden Kapitalintensivierung ergeben oder aus einem Wachstum des technisch-organisatorischen Wissens.
Die Herausforderung ist wirklich gigantisch. In der Vergangenheit ist das Produktivitätswachstum, wie bereits angesprochen, sehr tief gewesen. In den Jahren 2020 bis 2024 mit einem jährlichen Zuwachs von nur 0,3%. Da sehen wir, 1,8% ist deutlich mehr. Eine erhebliche Anstrengung ist erforderlich. Als wichtige Ursache für die unbefriedigende Produktivitätsentwicklung identifizieren die Forscher des Instituts der Deutschen Wirtschaft die immer geringeren Investitionen im Inland.
Die Beiträge der Kapitalintensivierung zum Produktivitätswachstum in Deutschland fallen bereits seit rund 20 Jahren schwächer aus als in den vorhergehenden 15 Jahren. Während in den 1990er Jahren noch 1 Prozentpunkt des jährlichen Produktivitätsfortschritts aus einer höheren Kapitalausstattung der Erwerbstätigen kam, waren es im Zeitraum 2005 bis 2019 nur noch 0,2 Prozentpunkte pro Jahr. In den vergangenen 5 Jahren konnte mit 0,4 Prozentpunkten ein höherer Beitrag der Kapitalintensivierung festgestellt werden. Dies resultiert jedoch aus dem rückläufigen Arbeitseinsatz in dieser Zeit. Der direkte Beitrag des Faktors Kapital ist dagegen nochmals schwächer als in den vorhergehenden Zeitabschnitten.
Das wissen wir alle schon sehr lange. Der Staat investiert nicht. Die Unternehmen investieren nicht. Und es muss massiv besser werden.
Es bedarf erheblicher Anstrengungen, ein zukünftiges Wachstum der Arbeitsproduktivität in Deutschland von jahresdurchschnittlich 1,8% pro Jahr und damit ein Einkommenswachstum wie in den vergangenen drei Dekaden zu erreichen. Dazu sind 2 einfache Denkmodelle dargestellt. Bei einem Beitrag der Kapitalintensivierung in Höhe von 0,6 Prozentpunkten wie in der Vergangenheit müssen in den kommenden 10 Jahren erheblich höhere Wachstumsimpulse vom technisch-organisatorischen Fortschritt kommen. Diese müssen rund doppelt so hoch ausfallen wie in den vergangenen 3 Dekaden. Im Fall eines Beitrags des Totalfaktor-Produktivitätswachstums wie in der Vergangenheit müssen dagegen künftig erhebliche Impulse von Seiten der Kapitalintensivierung und der dahinterstehenden Investitionstätigkeit kommen. Auch eine solche Kapitalstockdynamik wird in den gegenwärtigen Wachstumsprojektionen nicht angenommen.
Um das zu realisieren, brauchen wir natürlich eine massive Änderung der Wirtschaftspolitik. Weil sich wiederum an das Dokument der Berater von Wirtschaftsministerin Katharina Reich erinnert. Diese sprechen sehr deutlich und klar an, dass Deutschland sich eben nicht in einer Konjunktur, sondern in einer Strukturkrise befindet. Und sie sagen auch, dass offensichtlich diese Erkenntnis in der Politik noch nicht angekommen ist. Und das führt mich zurück zum Institut der Deutschen Wirtschaft, welches eine Umfrage bei Unternehmen durchgeführt hat, wie diese denn die zukünftige Produktivitätsentwicklung einschätzen. Das Ergebnis ist leider alarmierend.
Die Erwartungen der in Deutschland ansässigen Unternehmen hinsichtlich der zukünftigen Produktivitätsentwicklung sind nicht optimistisch. Für die nächsten 5 bis 10 Jahre wird in der Gesamtwirtschaft ein eher schwaches Produktivitätswachstum erwartet. 50% der befragten Unternehmen teilen diese pessimistische Perspektive. Ein relativ zu den Erfahrungen der letzten Jahre normales Produktivitätswachstum erwarten weitere 36%. Nur 8% der Unternehmen gehen von einer Verbesserung mit beschleunigter Produktivitätsentwicklung aus. Die angesichts des demografischen Rückgangs notwendige Produktivitätssteigerung zur Stabilisierung des bisherigen Wachstumspfads wird somit aus Unternehmenssicht nicht untermauert. Vielmehr lassen die Ergebnisse nicht darauf schließen, dass die Produktivitätsschwäche in Deutschland überwunden wird.
Was wäre also zu tun? Offensichtlich vor allem Deregulierung und Entbürokratisierung.
Als zentrales Hemmnis für eine bessere Produktivitätsentwicklung werden von den Unternehmen die umfassende Regulierungsdichte sowie die hohen bürokratischen Hürden inklusive der umfassenden Reportingpflichten genannt. 61% der Unternehmen sehen darin stark produktivitätshemmende Faktoren. Weitere 24% halten dies für leicht produktivitätshemmend, wodurch sich der Anteil der Unternehmen, die einen hemmenden Einfluss sehen, auf 85% summiert. Auch in anderen Befragungen werden Bürokratie und Regulierung als zentraler Grund für fehlende wirtschaftliche Dynamik identifiziert und entsprechende Veränderungen an die Politik adressiert.
Wir wissen es, die Politik wird nicht müde zu versprechen, hier grundlegende Veränderungen herbeizuführen. Auf der anderen Seite ist faktisch schon wieder ein Jahr vergangen, ohne dass viel passiert ist. Die neue Bundesregierung ist ja auch schon über 150 Tage im Amt und fokussiert sich mehr auf das Verteilen von Geld und die Diskussion möglicher Steuererhöhungsoptionen, als die grundlegenden Probleme anzugehen. Daran ändern auch die Papiere von Digitalisierungs- und Entbürokratisierungsminister Carsten Wildberger nichts Grundlegendes. Es kommt alles zu wenig und zu spät. Doch kommen wir zurück zum Papier des IW. Welche weiteren Faktoren sehen denn die Unternehmen als produktivitätshemmend?
An zweiter Stelle folgt, sortiert nach dem Anteil der Unternehmen, die den jeweiligen Faktor als stark produktivitätshemmend ansehen, der seit geraumer Zeit spürbare und kostenintensive Fachkräftemangel. Dies wird in Zukunft angesichts der demografischen Entwicklung noch weiter an Brisanz gewinnen. Firmen akzeptieren es daher heute eher, aus Vorsorgegründen personal überbesetzt zu sein. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, dass sich die derzeit schon lang anhaltende Wachstumsschwäche bislang nicht in einem entsprechenden Beschäftigungsabbau niedergeschlagen hat. Die kurzfristig erhöhte Anzahl an Mitarbeitern bedeutet eine Schwächung der Produktivität, da der erhöhten Beschäftigung keine entsprechend höhere Produktion gegenübersteht. Jedes vierte Unternehmen sieht darin ein starkes Produktivitätshemmnis.
Und natürlich, auch das darf nicht vergessen werden, zeigt die Art und Weise, wie wir in Deutschland Klimapolitik betreiben, auch hier ihre Folgen.
Die Dekarbonisierung kann aus 2 Gründen produktivitätshemmend sein. Zum einen entstehen Mehrkosten, die nicht zu einem zusätzlichen Umsatz führen. Zum anderen können regulatorische, marktliche und technologische Unsicherheiten bei der Transformation die Geschäftstätigkeit und Investitionen der Unternehmen behindern. Die Unsicherheiten bei der Transformation werden von 24% der Unternehmen als stark produktivitätshemmend angesehen. Bei den Kosten der Transformation sind es 21%.
Des Weiteren, und auch das haben wir im Podcast oftmals diskutiert, investieren wir zu wenig bei Forschung und Entwicklung.
Auch fehlendes Personal für Forschung und Entwicklung erweist sich als Hemmnis für Produktivitätsfortschritte. Für 21% der Unternehmen ist dieser Engpass ein starkes, für weitere 31% ein leichtes Hindernis für mehr Produktivität. Anders ist das Problem mit Blick auf die Digitalisierung, von der mittelfristig spürbare, wenngleich nicht gewaltige Produktivitätszuwächse erwartet werden. Dem in der Investitionsphase notwendigen Personalaufbau stehen vorerst keine zusätzliche Produktion oder Effizienzgewinne an anderer Stelle gegenüber. Demnach sind aus Sicht von 19% der Befragten starke und von weiteren 26% leichte Produktivitätshemmnisse die Folge. Auch für die Organisation sicherer Lieferketten und die kundenspezifischere Produktion entsteht personeller Mehraufwand, der für über 1/3 der Unternehmen negative Produktivitätswirkungen mit sich bringt.
Zweifellos eine lange Liste an Problemen für mehr Produktivität. Und das eben in einem Umfeld, wo wir eine Vervielfachung der Produktivitätszuwächse bräuchten, alleine nur um den Wohlstand im Lande zu erhalten und Verteilungskonflikte zu mildern. Was genau sollten wir tun? Dies diskutiere ich nun mit Professor Hubertus Barth, einem der Autoren der Studie.
Unsere Welt ist ein Universum aus Impressionen, Wissen und Informationen. Allein auf deinen digitalen Devices, in deinen Cloud-Accounts und auf deinen Sticks und Drives liegt mehr Content, als du im Alltag verwerten kannst. Jetzt stell dir vor, dieses Wissen wäre jederzeit intuitiv und smart für dich nutzbar. Dann mach es einfach mit Acrobat. Adobe Acrobat Studio schreibt die Regeln neu. Mit PDF Spaces verwandelst du deine Sammlungen aus Dateien und Websites in gemeinsam nutzbare Wissenszentren. KI-Assistenten helfen dir dabei. Als Analysten, Assistenten oder Entertainer liefern sie dir präzise Themeninsights, neue Dokumente in deinem Stil und kreativen Input für deine Präsentationen. Mit Adobe Express gehst du den nächsten Schritt. Hier erstellst du schnell, effizient und intuitiv herausragende neue Inhalte. Infografiken, Präsentationen, Flyer und Social Media Posts. Die beeindruckenden Visuals dazu liefert dir Adobe Firefly mit generativer KI per Text-to-Video und Text-to-Image. Selbst das klassische PDF-Management bekommt mit Acrobat Studio ein Upgrade. Nie war es so einfach, Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu kombinieren, Verträge elektronisch zu unterzeichnen, PDFs zu redigieren, zu vergleichen und zu schützen. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat von Adobe. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com.
Bevor ich zu einem Gespräch mit Professor Hubertus Barth komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Hörerinnen und Hörer, die zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, finden nun ein Vortagsangebot. Das sogenannte H-Plus-Vortagsangebot kostet nur 1 Euro und Sie können für 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Hubertus Barth.
Professor Dr. Hubertus Barth ist Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft, wo er seit Abschluss seines Studiums der Volkswirtschaftslehre an der Philipps-Universität Marburg tätig ist. Seit 2022 lehrt er als Honorarprofessor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Seine Forschungsschwerpunkte sind Wirtschaftspolitik, Industriepolitik und Klimaökonomie.
Sehr geehrter Professor Barth, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Stelter.
Herr Professor Barth, Sie haben eine Studie vorgelegt, die, wie soll ich sagen, Sie hat mich jetzt nicht überrascht, aber Sie hat mich ob der Dimension überrascht, weil Sie gesagt haben, okay, wir haben weniger Erwerbstätige in den kommenden Jahren, das ist ja allgemein bekannt. Was müssten wir im Prinzip tun im Hinblick auf die Produktivität derjenigen, die noch arbeiten, damit das Ganze dazu führt, dass am Ende der Wohlstand im Lande zumindest gehalten wird und nicht sinkt. Vielleicht beginnen wir ganz kurz nochmal am Anfang mit Produktivität. Vielleicht wollen Sie ganz kurz nochmal erklären, was denn eigentlich die Produktivität ist, wie man die misst auch und wie Sie dann zur Lücke gekommen sind.
Im Prinzip gibt es ja 3 Dinge, die unseren Wohlstand bestimmen und vor allem die Entwicklung unseres Wohlstands bestimmen. Das eine ist der Kapitaleinsatz. Also wenn ich in der Lage bin, mehr Maschinen beispielsweise einzusetzen, kann ich mehr produzieren. Das zweite ist der Arbeitseinsatz. Wenn ich mehr Arbeitsstunden habe, mehr Menschen, die mitarbeiten, dann habe ich auch eine höhere Produktion und damit mehr Güter im Prinzip für die Bevölkerung. Und drittens, ich kann das Ganze effizienter einsetzen. Das nennen wir dann totale Faktorproduktivität. Was da alles hintersteckt, ist manchmal so ein bisschen unklar. Aber im Kern geht es beispielsweise um Dinge wie Innovationsfähigkeit. Also wie innovativ sind wir? Können wir die beiden anderen Faktoren effizienter und innovativer einsetzen, sodass wir am Ende dann eine höhere Wirtschaftsleistung und damit einen höheren Wohlstand für das Land schaffen können?
Jetzt haben wir ja in den letzten Jahrzehnten in der gesamten westlichen Welt einen Rückgang der Produktivitätsfortschritte. Das ist ja allgemein bekannt. Das konstatieren Sie auch. Und dann sagen Sie aber, in Deutschland eigentlich in den letzten paar Jahren eine wirklich dramatische Entwicklung. Sie schreiben, dass die Arbeitsproduktivität der letzten 5 Jahren praktisch stagniert hat, also praktisch nur 0,3% pro Jahr gestiegen ist. Das läuft natürlich parallel zu einer allgemein schlechten wirtschaftlichen Entwicklung. Ich glaube, wir stagnieren seit 6 Jahren, hatten 2 Jahre Rezession. Liegt es an einer allgemein schlechten wirtschaftlichen Entwicklung oder was sind die Gründe dafür, dass die Produktivitätszuwächse oder die Arbeitsproduktivität konkret gesagt in den letzten Jahren so wenig zugenommen hat?
Ja, vielleicht darf man die letzten Jahre nicht überbewerten, den ganz aktuellen Rand, weil natürlich mit Corona und allem Möglichen da viel durcheinander gekommen ist in der Zeit. Aber wir sehen sowohl in Deutschland als auch international über die Zeit, dass der Fortschritt der Produktivität langsamer wird. Das heißt, der Innovationszugewinn wird im Prinzip überall in den entwickelten Industrieländern langsamer. Aber wir haben halt jetzt das Problem, dass alles andere auch schwächer wird. Wir haben nach vorne betrachtet vor allem die demografische Lücke, also immer mehr Menschen, die in den Ruhestand gehen, viel, viel mehr als nachrücken altersmäßig. Und wir haben gleichzeitig jetzt auch keine boomenden Investitionen. Also meine beiden Punkte am Anfang, Arbeitseinsatz und Kapitaleinsatz, beides schwierig, das eine sehr schwierig. Und wir kriegen das auch nicht automatisch durch Produktivität hin. Zumindest sind die Entwicklungen der letzten Jahre hier eher kritisch.
Ich weiß, Sie wollen natürlich vor allem über die Herausforderungen der Zukunft sprechen. Ich würde ganz gerne mal auf die Ursachen eingehen. Sie haben gesagt, okay, das ist vielleicht ungewöhnlich. Sie haben einige Ursachen genannt. Sie haben unter anderem auch genannt das Thema, dass die Unternehmen Personalabbau vielleicht verzögert haben, einfach mit Blick auf den absehbaren Fachkräftemangel, dass sie trotz schlechterer Auftragslage gebunkert haben, sag ich jetzt mal. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich noch andere Gründe. Ich meine, haben wir nicht sowieso, wenn wir einen sinkenden Anteil der Industrie haben in Deutschland und andere Sektoren mit der Staat gewinnen hinzu, ich glaube, das sagt das IW ja auch in verschiedenen Studien, hat das nicht auch einen Produktivitätseffekt, beziehungsweise wie wirkt das rein? Und ist nicht auch, vielleicht sagen wir so, die Kehrseite einer erfolgreichen Integration der Migranten auch ein Rückgang der Produktivität, weil wir überwiegend es ja mit nicht so gut qualifizierten Migranten zu tun haben?
Also vor allem haben wir es in den entwickelten Ländern in der Breite damit zu tun, dass die großen Innovationssprünge kleiner werden und schwieriger werden zu erreichen. Der Aufwand größer ist, um Innovationen tatsächlich zu realisieren, bahnbrechende Innovationen durchzusetzen. Was wir in Deutschland noch spezifisch dazu gesehen haben, ist zum Beispiel, dadurch, dass wir ein sehr teures Land sind, also ein Land mit sehr hohen Steuern, aber auch sehr hohen Löhnen sind, und das ist ja auch das, mit dem Wohlstand dann in die Bevölkerung transformiert wird und übergeht. Dadurch müssen wir auch besonders hochwertige Produkte bringen, besonders gute Preise für die Produkte bringen. Das wiederum geht immer schwieriger mit Massenproduktion. Also ich sag mal mit Plastikspielzeug, da gibt's ja auch gute Beispiele, wie das geht, aber im Regelfall geht das halt nicht. Und Standardprodukte können chinesische Hersteller schnell und besser machen. Wo wir stärker sind und die Chance haben, so ein Preispremium durchzusetzen, das sind Sachen, die stark kundenspezifisch sind, die stark spezialisiert sind. Und beides erfordert Beschäftigung, beides erfordert Personen, also Mitarbeiter. Mitarbeiter, die zum Beispiel kundenspezifisch das Produkt gestalten. Und wenn ich mehr Mitarbeiter brauche, dann ist das tendenziell eher produktivitätssenkend. Wir haben aber auch noch andere Gründe. Wir haben beispielsweise in Unternehmen selber das Phänomen, dass wir immer mehr Head Office hier haben im Land. Und immer mehr Head-Office-Aufgaben kriegen. Also die berühmten Bürokratielasten, Reporting-Pflichten, Compliance-Pflichten, die dazu führen, dass halt Stabsabteilungen mit aufgebaut werden müssen. Juristische Abteilung, Compliance, all sowas. Aber dadurch ja nun nicht die Produktivität steigt, dadurch nicht der Markterfolg steigt. Und wir haben in der Tat, das ist das, was wir jetzt im Vorschau auf den demografischen Wandel sehen, heute schon ja eine Knappheit an Fachkräften und Unternehmen, die sagen, na, wenn ich mich jetzt von einem Mitarbeiter trenne, ich aber davon ausgehe, ich brauche den in einem Jahr wieder, dann habe ich Riesenschwierigkeiten, den zu finden. Also große Zurückhaltung in den letzten Jahren dabei, sich von Menschen zu trennen. Teilweise ist das unterstützt worden, dann durch Kurzarbeitergeld und dergleichen, gerade in der Krisensituation bei Corona. Aber all das sorgt dafür, dass der Personalstamm tendenziell höher ist, als er sein könnte, als er sein müsste, um die Produktivitätsfortschritte dann auch zu realisieren.
Es ist ja erstaunlich beispielsweise, dass ja die Schweiz sich relativ besser entwickelt hat, bezüglich ein bisschen Produktivität, aber vor allem was Industrieproduktion betrifft. Ich habe einen Artikel mal gelesen, da wurde die These aufgestellt, dass natürlich der Euro aufgrund der Schwäche nach der Euro-Rettungspolitik es natürlich den deutschen Exporteuren leicht gemacht hat und damit den Anpassungsdruck auf deutsche Unternehmen gesenkt hat, während gegen der starke Franken, wir wissen ja gerade in der Zeit war der Franken teilweise sehr stark, Notenbank musste ja intervenieren, dass quasi der starke Franken die Schweizer Unternehmen stärker gezwungen hat, produktiver zu werden. Ich meine, was würden Sie von so einer These halten?
Der Wechselkurs hat sicherlich geholfen in der Aufschwungzeit zwischen der Finanzkrise und 2019. Wir hatten ja hier Jahre mit einem stark kontinuierlichen Aufschwung. Und das sind immer Zeiten, in denen auch Unternehmen sich vor unbequemen Entscheidungen drücken oder wo es schwieriger ist, unbequeme Entscheidungen, die auch mit Personalanpassungen dann verbunden sein können, dass es unbequem ist, die zu tun und in so einer Situation dann auch nicht so zwingend nötig. Der Druck ist nicht so groß und auch Unternehmen setzen gelegentlich dann Fett an in Boomzeiten, gerade wenn die so lang anhalten. Und dann haben wir Krisenzeiten wie jetzt, wo dann besonders stark da auch hinterhergegangen wird und das, was man eigentlich schon vor Jahren dann hätte verändern müssen, jetzt verändert. Also ja, in der Tat, da sehen wir auch im Prinzip eine Nachwirkung des Booms und an dem war die Wechselkursentwicklung nicht ganz unschuldig.
Ja klar, kenne ich ja. Aus meiner Beratungspraxis kenne ich das auch noch. Die Unternehmen haben dann meistens gute Zeiten gehabt und plötzlich läuft was nicht und dann plötzlich stellt man fest, wie viel Fett eigentlich da ist. Aber wie wir alle wissen, geht die Erwerbsbevölkerung zurück. Und ich habe mal gelesen, dass in Japan beispielsweise Japaner es geschafft haben, die Produktivität pro Erwerbstätigen in den letzten Jahren deutlich zu steigern und damit quasi es geschafft haben, dass das BIP pro Kopf einigermaßen so stagniert. Wir haben ja dann in Japan keine großen Wachstumsraten. Klingt für mich eigentlich wie ein Erfolgsszenario. Und jetzt sagen Sie eigentlich, ich meine, wir stehen vor einer ähnlichen Herausforderung. Wir werden aufgrund der Demografie Erwerbstätige verlieren. Folglich haben wir weniger Wirtschaftswachstum. Und dann sagen Sie, das müssen wir kompensieren, indem halt die arbeiten, überproportional produktiver werden, damit wir gesamthaft quasi im Mixeffekt des Bruttoinlandsprodukt pro Kopf stabil halten. So ungefähr in meinen einfachen Worten, ob ich es verstanden habe. Wie groß ist denn die Herausforderung?
Die Herausforderung ist riesig, nur um eine Dimension mal zu nennen. Wir verlieren in der nächsten Dekade ungefähr 3 Millionen Köpfe im typischen Erwerbsalter. Also Menschen, die die Schule verlassen haben, aber noch nicht in Rente sind, so zwischen 18 und 67 Jahren, minus 3 Millionen. Gleichzeitig nimmt die Bevölkerung tendenziell nochmal zu. Das heißt, wir müssen den Wohlstand, den wir haben und den Wohlstandszuwachs, den wir haben wollen, irgendwie anders erreichen. So, und da gibt es im Prinzip wieder Möglichkeiten, an all diesen drei Hebeln anzupacken. Und wahrscheinlich reicht keiner Hebel für sich alleine. Das eine ist die Anzahl der Arbeitnehmer, beziehungsweise in Deutschland vor allem die Anzahl der Arbeitsstunden, um die es dann geht. Also lassen die sich erhöhen. Deshalb diskutieren wir über Feiertage, deshalb muss man über das Renteneintrittsalter diskutieren, deshalb muss man über die Jahresarbeitszeit sprechen. Das zweite ist, wie kriegen wir mehr Kapitaleinsatz hierhin? Wie kriegen wir die Investitionen hierhin, die uns dann auch produktiver machen, ne, die einen höheren Wert mit schaffen können? So, und dann sind wir bei der ganzen Diskussion um Standortbedingungen, um steuerliche Belastung von Unternehmen, um Attraktivität des Standorts, um Bürokratielasten und so weiter und so weiter. Und der dritte Punkt ist dann der, auf den wir hier fokussiert haben. Wie können wir produktiver werden? Wie können wir bei gegebenem Kapital und Arbeitseinsatz dann möglichst viel daraus holen? Und wenn wir uns auf die Produktivität fokussieren, dann müssten wir in den nächsten 10 Jahren Jahr für Jahr die Produktivität um 1,8% steigern, um das Wachstumsniveau zu halten, was wir in der Vergangenheit, also in den letzten Jahren hatten und gewohnt sind. So 1,8%, das ist aber fast doppelt so viel, wie wir das in den letzten Jahren, und jetzt meine ich nicht die Krisenjahre, sondern auch davor hatten. Wir waren ja auch davor gerade mal bei 1% grosso modo Produktivitätswachstum. So, da müssen wir weit darüber hinausgehen und das ist alles andere als selbstverständlich.
Ja gut, selbstverständlich. Ich würde eher sagen, das ist total unwahrscheinlich, weil ich meine, wenn wir schauen, auch die USA haben ja gesamthaft nicht so große Produktivitätszuwächse, haben aber größere als wir. Und es gibt ja Studien, die versuchen zu analysieren, woran es liegt, dass in Europa die Innovationen nicht so stattfinden. Da gibt es dieses typische Phänomen der Mitteltechnology quasi, dass man Hightech nicht macht, aber die Produktivitätsfortschritte kommen ja von Hightech, habe ich zumindest mal gelernt. Und das ist auch die Großen. Und das andere ist, dass ich auch mal gelernt habe, dass ja Produktivitätsfortschritte oftmals sehr konzentriert sind auf wenige Unternehmen, die quasi ganze Branchen antreiben. Und wenn wir uns das in die deutsche Wirtschaft anschauen und sagen, naja, das sind aber alles Branchen aus dem Kaiserreich, wie ich mal so flapsig sage, Klammer auf, darüber hinaus die Schlüsselbranche auch noch besonders getroffen durch den Technologiebruch Richtung Elektro, dann sage ich ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, wie dieses Produktivitätswunder möglich sein sollte.
Also wenn wir mal die USA und Europa vergleichen, dann ist der Unterschied vor allem die Tech-Branche. Die Produktivitätsentwicklung in der Industrie ist vergleichbar in den USA und hier, in Teilen hier sogar besser. Aber wir haben halt diese extrem dynamische Tech-Branche nicht, die ganz massiv die US-Aktienmärkte mit antreibt, auf die man dann ja gerne mitguckt. Also so die großen Internetgiganten und dahinter liegen Chiphersteller und dergleichen. Das haben wir hier nicht. Und das ist das, was den Produktivitätsunterschied oder den Entwicklung, den Unterschied in der Entwicklung der Produktivität zu den USA ausmacht. Wenn wir auf die Innovation gucken, also auf der einen Seite dürfen wir uns da auch nicht kleinreden. Wir haben unglaublich viele Unternehmen, die hoch innovativ sind, in dem Bereich auch hoch produktiv sind und einzigartige Marktstellungen haben, so unsere berühmten Hidden Champions. Und das ist halt nicht nur geredet, sondern die gibt's halt dann in großer Anzahl wirklich, die hochspezialisiert auf irgendwas ist, was in der Wertschöpfungskette nötig ist, ich nicht verstehe als Volkswirt, aber die unglaublich erfolgreich mit sind und das auch nur können, weil sie den Weltmarkt haben und dann auch gute Preise durchsetzen können und am Ende gute Gehälter zahlen können, weil sie hochproduktiv sind. Aber das ist natürlich nicht die Fläche. Wir haben da viele von, aber natürlich nicht genug. Wir haben große Innovationsschwerpunkte in der Automobilindustrie, die sich auch verschieben, die sich auch verschoben haben, jetzt im Hinblick auf die neuen Techniken, Elektro, aber auch digitales Fahren bzw. autonomes Fahren. Da sind deutsche Hersteller mit an der innovativen Spitze mit einzelnen anderen. Aber hier ist die Riesenfrage, ob es tatsächlich gelingt, über die Zeit diese Marktstellung, die wir in der Vergangenheit hatten, halbwegs zu halten und das Wohlstandsniveau, was wir daraus haben, zu halten und auch hier weiter Produktivitätsfortschritte zu machen. So, das Dritte ist, und das ist ein echtes Problem, ist, dass wir diesen Tech-Sektor nicht haben. Die Antwort darauf kann jetzt aber auch nicht sein, zu glauben, dass wir nächste Woche ein deutsches Google erfinden oder im Konsortium proportional zu Wertschöpfung, zu BIP-Anteilen, Bevölkerungsanteilen oder was auch immer ein europäisches Google uns zusammenbauen, sondern dass es vor allem jetzt darum geht, das, was mit der klassischen Digitalisierung in der Industrie schon ganz gut gelungen ist, nämlich Digitaltechnologien in die Industrie zu übernehmen, dasselbe mit KI zu machen. KI ist einer der großen Hoffnungswerte bei der Entwicklung der Produktivität. Wenn wir in großem Umfang schnell, umfassend und auch noch besonders innovativ KI-fähig hier wären in vielen Unternehmen, in der Masse der Unternehmen, dann könnten wir einen guten Teil dieser Produktivitätslücke schließen. Ja, dann könnten wir, zumindest über die nächste halbe Dekade den Rückgang an Arbeitskräften kompensieren. Da das so vollumfänglich sein wird, ist das Ergebnis am Ende schwächer. Aber trotzdem, das ist die Riesenchance, wenn es uns gelingt, KI mit der Industrie zu verheiraten. Und das ist auch dann für uns manchmal einfacher, als das für die Tech-Konzerne ist, weil ich KI besser auf Anwendungen applizieren kann, als sich Engineering-Know-how in die KI-Sphäre mit übertragen kann. Also da haben wir hier auch einen guten Ausgangspunkt und gute Chancen. Dass es an neuen Unternehmen mangelt, ist das eine. Dass wir Alte haben, ist das andere. Alte ist ja erstmal nicht schlecht. Solange die weiter am Markt erfolgt sind, darf sie auch schon eine Weile geben.
Wir müssen halt nur die Mischung haben, müssen halt eben auch die Wegfallenden ersetzen können. In Ihrer Studie nennen Sie ja einige Gründe, warum die Produktivität nicht mehr so wächst. Es ist Bürokratie. Dann wird genannt auch das Thema Klimaschutz, Dekarbonisierung. Und Sie haben gerade eben ja selber gesagt, nach dem Motto, ja, KI wäre eine große Chance. Mein laienhaftes Verständnis, KI ist sehr energieintensiv. Korrigieren Sie mich. Das heißt aber noch im Klartext, mit den gegebenen Rahmenbedingungen, Bürokratie, aber mit den Energiekosten, wird es extrem schwer sein, die 1,8% zu erreichen.
Ich glaube, KI ist energieintensiv. Am Ende sind es natürlich dann die Rechenzentren. Das ist energieintensiv. Das ist aber im Augenblick noch nicht unser Engpass. Also ja, je nachdem, wie sich KI ausrollt und wie da auch die Effizienzfortschritte sind, kann das einer werden. Aber im Augenblick stehen wir ja noch vor viel früheren Aufgaben. Die ersten Schritte, die weiter gemacht werden müssen. Wir haben in verschiedenen Befragungen kamen immer mal wieder drei Kernherausforderungen raus für den Einsatz von KI oder drei Hürden. Das eine war, uns fehlen die Leute, um das zu tun. Ja, man muss nicht alles selber tun. Es hilft, wenn man Leute hat, die wissen, was da passiert, um mit externen Partnern zusammenarbeiten zu können. Und je mehr KI auch sich in, mehr Standard-Tools wiederfindet, die man dann anpassen kann, wird das vielleicht überbrückbar sein. Und gleichzeitig wächst da einiges auch an Know-how nach. Aber das ist ein Problem. Das zweite Problem, was immer wieder genannt wird, sind Regulierungsthemen. Also Datenschutz, AI-Act und dergleichen. Was vielleicht materiell am Ende gar nicht immer ein zwingendes Hindernis ist, aber erstmal abschreckt und erstmal Sorgen macht und die rechtlichen Risiken in den Vordergrund stellt. Und das Dritte ist die These, wir wissen ja gar nicht, was es uns bringt. Wir wissen nicht so richtig, wofür wir es einsetzen können oder was das Geschäftsmodell dafür ist oder dergleichen. Da fehlt uns so ein bisschen so eine bisschen spielerische Mentalität. Also einmal ausprobieren und mal sagen, ich nehme mal am Ende ist es ein mittlerer fünfstelliger Betrag für viele Dinge. Das ist gar nicht für ein Industrieunternehmen dann auch nicht so viel. Also nehmen wir ein bisschen Geld in die Hand und probieren mal was aus. Den ersten Schritt, auch auf die Gefahr hin, dass der am Ende des Tages zu nichts führt. Aber in den meisten Fällen führt er halt doch zu was. Befragungen zeigen wieder, dass die Mehrheit der Unternehmen sagt, dass sich das Ganze gelohnt hat, dass der Nutzen der Anwendung größer ist als die Kosten und nur ein kleiner Teil sagt, dass es umgekehrt war. Und wenn ich das Erste habe, dann habe ich plötzlich Lust aufs Zweite. Dann habe ich eine Idee, wo ich es weiter nutzen kann. Und ich kann nicht auf die große Lösung warten, sondern muss mich da Schritt für Schritt rantrauen und auch mal Sachen ausprobieren, die auch schief gehen können. So, und da hilft es nicht zu warten, bis das irgendwie ausdefiniert ist, sondern da muss man auch ins Unbekannte gehen. Aber da sind wir als Gesellschaft im Augenblick ja generell nicht so gut drin, mal ins Risiko zu gehen und Sachen auszuprobieren und schnell zu sein. Aber genau das ist das, was wir im Wettbewerb brauchen und auch brauchen, um Produktivitätsfortschritte machen zu können.
Haben wir beide 100% Konsens. Aber jetzt kommen wir trotzdem auf die Rahmenbedingungen. Weil ich meine, wir haben ja gerade aktuell eine Bundesregierung, die, sagen wir mal so, nicht ganz einheitlich wirkt. Die einen rufen im Herbst der Reformen aus und die anderen sagen, was brauchen wir alles gar nicht. Wenn ich die Studie lese, sage ich mir, okay, Bürokratieabbau ist ja offensichtlich leichter gesagt als getan. Und nachdem es die am häufigsten genannte Problemstellung ist bezüglich der Produktivität, heißt es, selbst wenn wir dort was machen sollten, kommen wir auf die 1,8% nicht. Das heißt doch im Klartext, dass wir ein sinkendes Pro-Kopf-Einkommen haben. Korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Pro Kopf, also wirklich pro Erwerbstätigen, aber pro Kopf. Das heißt, wir steuern auf einen deutlich intensiveren Verteilungskonflikt zu.
Also wir haben zumindest ein deutlich langsameres Wachstum über die Zeit. Der Sachverständigenrat hat mal prognostiziert, dass wir ungefähr einen Wachstumspfad von 0,5% pro Jahr über die nächste Dekade kriegen. Und da ist der bremsende Faktor ist die Demografie. Und wir haben hier versucht, die Frage mit zu beantworten, wie kann man das über die Produktivitätsseite zu überwinden. Also das heißt noch nicht Schrumpfung, aber das heißt ganz marginales Wachstum. Und wenn es mal schlechter läuft, sind wir gleich im Negativen, so wie jetzt die letzten beiden Jahre auch. Und man sieht ja schon, wie das Verteilungskämpfe anzündet. Wie schwierig das ist, weil es so schwierig ist, an der einen Stelle zu kürzen, um auf der anderen Seite was auszugeben. Dann reden wir plötzlich über Steuererhöhungen, die man auch nicht braucht, die nun wirklich nicht helfen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und gleichzeitig haben wir ja riesige Herausforderungen gesellschaftlicher Art, die finanziert werden wollen. Also ich sag mal Dekarbonisierung, das kostet erstmal auch ordentlich Geld. Und das ist leichter zu machen, wenn ich das aus dem Wachstum tue, also aus dem Wachstum finanziere. Und ich habe überhaupt in einer dynamisch wachsenden Volkswirtschaft erneuere ich den Kapitalstock, die Maschinen und so weiter viel schneller als in einer, die stagniert. Und wenn ich die modernisiere, dann habe ich natürlich auch den Produktivitätsfortschritt und dann habe ich den Energieeffizienzfortschritt oder die Dekarbonisierungsmöglichkeiten. Oder Stichwort Verteidigung. Wenn wir jetzt die Verteidigungsausgaben von 2% des BIP auf 3,5 innerhalb weniger Jahre und dann auf, je nachdem wie man rechnet, an die 5 hochtreibe, dann muss das ja auch irgendwo herkommen. Und das kann ich auf Dauer, kann man nicht so tun, als wäre das kreditfinanziert und würde damit keine Rolle spielen, sondern das ist natürlich auch etwas, was in einer wachsenden Wirtschaft viel besser zu leisten ist und mit weniger gesellschaftlichen Konflikten zu leisten ist als in der schrumpfenden. Also deshalb, das ist schon ein ziemliches Problem, gesellschaftliches Problem, dass wir in so eine Schwachwachstumsphase jetzt hineinlaufen. Und in der Tat, die Aussichten, das zu ändern, so riesig sind sie nicht. Die Unternehmen, die wir befragt haben, hat uns die Hälfte gesagt, sie rechnet verglichen mit den letzten Jahren. Wie gesagt, nicht nur die letzten vier, sondern auch davor, die waren schon schwach. Aber die Hälfte rechnet mit schwächerem Wachstum der Produktivität, so in der nächsten Dekade. Also Hälfte sagt schwächer, ein Drittel sagt normal und gerade mal 8% der Unternehmen haben uns gesagt, sie rechnen mit echten Produktivitätsfortschritten. So, und die Zahl ist für mich das eigentlich Kritische. An die müssen wir ran und da müssen wir Voraussetzungen dafür schaffen, dass die 8% nicht 8% bleiben.
ja, wie schafft man die Voraussetzungen? Also eigentlich möchte ich wissen, wie schafft man die Voraussetzungen und möchte gleichzeitig sagen, wenn wir jetzt nicht machen, wenn die Politik jetzt sagt, also das Bärbel Baas'sche Diktum verwendet, der Sozialstaat wäre finanzierbar, dann haben wir doch dieses Thema des nicht groß wachsenden Kuchens, präzise gesagt, mit gleichzeitig einem höheren Anteil von Leuten, die nicht mehr erwerbstätig sind. Das heißt, die Beiträge müssen weiter nach oben gehen. Das ist doch im Prinzip genau das Gegenteil. Sie haben gerade schon gesagt, Steuererhöhungen sind nicht gut. Ich würde aber auch sagen, steigende Sozialbeiträge sind wahrscheinlich nicht gut. Das wirkt dann quasi nochmal schlechter auf Wachstum und Produktivität, oder?
Das ist genau das Risiko, was wir haben. Wir sind bei den Unternehmenssteuern eines der teuersten Länder. Also je nachdem, mal ist Japan ein bisschen weiter vorne, mal nicht, hängt davon ab, wie hoch die Gewerbesteuer ist, die man sich anguckt oder wo man gerade ist. Wir sind bei den Energiekosten besonders hoch, wir sind bei den Lohnkosten verhältnismäßig hoch, als wohlhabendes Land auch natürlich, dass das so ist, aber in Summe ist das halt ein Problem. Wir haben so einen Standortindex für die Industrie gemacht und da sind wir in der Kategorie Kosten unter 45 Ländern, also OECD-Ländern und Schwellenländern, auf dem 45. Platz, ja, letzter. So, jetzt kann man sagen, dann wird's ja nicht mehr schlimmer, aber der Abstand kann halt doch noch weiter wachsen. Und wir haben das Phänomen, dass wir über die Jahre bei all dem, wo wir gut sind im internationalen Vergleich, also wir sind gut beim Staatswesen, ja, wird schlechter durch zum Beispiel Bürokratie und fehlende Digitalisierung. Wir sind gut bei der Infrastruktur traditionell, ist auch nicht besser geworden. Und auch da hängen wir in der digitalen stärker noch hinterher. Und die Nicht-Digitale ist von einem riesigen Reinvestitionsphase. Wir waren immer gut bei unseren Ressourcen, also gut ausgebildeten Fachkräften. So, da schlägt die Demografie zu und PISA. Also das ist auch nicht mehr.
Ich wollte sagen, die Bildungssystem ist auch schlecht, hat in Ihrer Studie gefehlt. Aber der Niedergang Bildungssystem ist natürlich auch fatal.
So, aber da sind wir auch nicht besser geworden. Also all das, was uns auszeichnet, sind wir noch nicht schlecht im internationalen Vergleich, aber nicht mehr so gut. Und gleichzeitig haben wir das Preisschild nach oben getrieben. So, und das kann sich jeder mal vorstellen in seinem Unternehmen, wie überzeugend das für den Kunden ist, wenn man sagt, ja, meine Leistung stimmt nicht mehr wirklich, aber dafür werde ich teurer. Ist doch eine gute Idee. Dann ist keine gute Idee. Die Kunden gehen woanders hin, die Investoren gehen woanders hin und daran müssen wir arbeiten.
Jetzt würden ja linke Ökonomen sagen, ist alles gar kein Problem, wir müssen einfach nur die Binnennachfrage stärken. Wir haben auch eigentlich, also ich versuche mal die Argumentation zu bringen, die sagen ja im Prinzip, ja, wir haben Handelsüberschuss, das ist schon seit Jahren ein Zeichen dafür, wir haben so wenig Binnennachfrage, wir müssen einfach mehr Binnennachfrage machen. Und die Bundesregierung macht das jetzt ja auch, indem sie auf Pump viel Geld raushängt. Ist das nicht die Lösung für alle Probleme?
Ja, also diese Münchhausen-These, dass man sich so selbst am Zopf dann aus dem Sumpf zieht, die funktioniert so einfach ja auch nicht. Wir müssen schon daran arbeiten, unsere Hausaufgaben zu machen, unsere Standortbedingungen zu verbessern. Wenn wir jetzt mit viel öffentlichem Geld, mit dem Sondervermögen, dann immerhin in der Lage sind, unsere Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen, dann ist das immerhin eine Standortbedingung, die verbessert wird. Die Quote der Unternehmen, die sagt, die schlechte Verkehrsinfrastruktur oder auch digitale Infrastruktur ist ein Geschäftshemmnis für uns, ist über die letzte gute Dekade kontinuierlich angestiegen. So, da muss was getan werden. Und jetzt kann man kritisieren, dass das kreditfinanziert ist. Ich glaube, bei langlaufenden Infrastrukturen kann man das durchaus begründen, aber jedenfalls passiert da was. Aber das ist halt auch nur ein Stück. Ja, ich habe die Steuern angesprochen, Sie haben die Sozialbeiträge angesprochen. Die sind sowieso hoch und wir laufen sehenden Auges in massive Probleme bei der Rentenversicherung hinein, die dann entweder durch höhere Beiträge oder größere Bundeszuschüsse, also am Ende höhere Steuern ausgeglichen werden sollen. Das trägt natürlich nicht. Ja, und ja, man fühlt sich plötzlich so in die 90er Jahre zurückversetzt, als wir das Thema Lohnstückkosten so ein ganz großes Hemmnis war. Das ist ein bisschen ruhig geworden über die Zeit dazwischen oder seitdem. Aber das kommt jetzt wieder und das kommt mit Druck. Und zwar nicht nur bei der Rentenversicherung, sondern wir sehen es auch bei der Krankenversicherung und die Pflegeversicherung ist zwar auf kleinerem Niveau, aber natürlich auch so ein Dauerproblem. So, ich will sagen, wenn man auch an diesen Dingen einfach mal wartet, dann wird das Problem nicht kleiner, sondern größer. Das wiederum ist dann nicht irgendwie hilfend, wenn es darum geht, hier wirtschaftliche Dynamik anzubringen. Also wir haben so diese ganze Palette. Ja, wir haben die Bürokratie, Unternehmen nennen im Augenblick immer Bürokratie als das Riesenthema, und das ist auch eins, und das ist super schwer zu adressieren. Das ist viel im Klein-Klein. Ich glaube, mit der Digitalisierung, wenn es tatsächlich gelingt, Staatsmodernisierung durch Digitalisierung hinzukriegen, dann hat man da auch eine Chance auf einen größeren Schritt, aber sonst bleiben es viele, viele kleine. Wir haben die Kostendimension, über die zu Recht immer wieder gesprochen wird. Also es gibt einfach unglaublich viel zu tun, und man kann nicht sagen, jetzt müssen wir nur diesen einen Hebel ziehen und alles andere können wir bleiben lassen. Und zu diesem anderen, was wir nicht bleiben lassen kann, gehört halt auch, die Sozialsysteme zumindest so aufzustellen, dass sie hier nicht noch mehr Probleme bereiten in Zukunft.
Es wird der Podcast ja auch im politischen Berlin gehört. Nicht, dass er erhört wird, aber er wird gehört. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Jetzt nehmen wir mal an, wir kriegen einen Anruf und sagen, kommt uns besuchen. Ich sage immer, ich darf hier den Kaffee und Sie können dann die Vorschläge adressieren. Zu wem würden Sie lieber gehen? Würden Sie lieber zur Wirtschaftsministerin gehen oder lieber zur Sozialministerin? Oder wie ist es anders? Und welches wären Ihre drei konkreten Vorschläge, wo Sie sagen, nach dem Motto Elevator Speech mäßig, das sind die drei Dinge, die müsst ihr machen?
Also ich glaube, den größten Hebel hätte man beim Finanzminister, schon allein, weil er auch SPD-Chef ist und damit auch ausstrahlt auf die anderen. Ich glaube, die Wirtschaftsministerin hat einiges angestoßen. Nicht zu unterschätzen ist das Potenzial, was im Digitalministerium mitschlummert, nicht so ganz kurzfristig. Aber wenn es darum geht, die grundlegende Dysfunktionalität, die wir an manchen Stellen der öffentlichen Hand haben, auch in privaten Großorganisationen gibt es Dysfunktionalitäten, aber die werden ab und zu vom Markt dazu gedrängt, da sauber zu machen und aufzuräumen. Also ich glaube, man müsste mit einigen sprechen, aber der größte Hebel wäre wahrscheinlich beim Finanzminister. So, was wären die wesentlichen Punkte? Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, mit Macht tatsächlich Bürokratie abzubauen, nicht nur im Klein-Klein, sondern auch die größeren Dinge machen. Und das ist nicht nur Bürokratie im Sinne von, der Antrag ist zu kompliziert, sondern da geht es auch um Regulierungsdichte. Ja, da geht es auch in Teilen um Arbeitsmarktregulierung, da geht es in Teilen um Umweltregulierung. Es ist ja nicht nur so, dass man sagt, das ist hier zu kompliziert gemacht und dann machen wir es einfacher, sondern man muss sich halt auch fragen, unter den ganzen Regulierungen, welcher Teil ist jetzt wirklich wichtig und welcher ist vielleicht nicht so wichtig? Und wenn wir sagen, wir haben in Summe zu viel, dann müsste man auf die verzichten, die vielleicht auch irgendjemand haben will, die aber nicht so wichtig sind. Das zweite ist das Thema, das tangiert dann den Finanz- und die Sozialministerin. Wir müssen nicht weiter blind in einer dieser Hochkostensituation bleiben und das verschärfen. Und da ist natürlich die Senkung der Unternehmenssteuern ab 2028 irgendwie eine Wette darauf, dass die nächste Koalition oder die nächste Regierung das dann machen will. Ja, also super glaubwürdig ist das da nicht. Und über die Sozialversicherung haben wir gerade schon gesprochen. Und das Dritte ist, wenn ich auf die Dekarbonisierungsherausforderung gucke, die auch noch da ist, dass ich tatsächlich Glaubwürdigkeit darüber schaffen muss, dass wir erstens langfristig es wieder schaffen zu wettbewerbsfähigen Energiepreisen, ne? Also irgendwann mal grünen Wasserstoff und grünen Strom zu kommen und gleichzeitig auf dem Weg dahin, aber auch dafür sorge, dass ich die Unternehmen nicht hinten runterfallen lasse, nicht verliere, sondern mit Glaubwürdigkeit eine langfristige Perspektive, also kurz- und langfristige Perspektive für wettbewerbsfähige Energiepreise mitzuschaffen. Das ist für traditionelle Grundstoffindustrien ein Riesenthema, das ist für viele im Mittelstand ein Thema und das ist auch natürlich für diejenigen, von denen wir wollen, dass sie Rechenzentren und dergleichen bauen, um hier auch digital und KI-seitig voranzukommen, genauso wichtig, dauerhaft wichtig.
Auch da gibt es keinen Widerspruch. Ich höre Ihnen zu und sage mir so, über Bürokratieabbau reden Sie schon lange. Bei Energiekosten, da können Sie nicht mehr darauf einigen, was die Lösung ist für die hohen Energiekosten. Das ist ja so eine politisch-ideologisch dogmatische Diskussion mittlerweile. Wenn Herr Habeck Gaskraftwerke bauen möchte, ist das gut. Wenn Frau Reiche Gaskraftwerke bauen möchte, ist das pfui, was ein bisschen merkwürdig ist. Mein Punkt ist folgender. Der demografische Wandel haut jetzt mit massiver Wucht rein. Die Produktivitätsentwicklung ist seit längerem ein Problem und wird jetzt sehr zeitnah zum einzigsten Lösungsschlüssel für die Verhinderung von massiven, also mein Wort, das ich in diesen Mund legen, von massiven sozialen Konflikten und Spannungen. Da müssten wir doch eigentlich Dinge haben, die schnell wirken. Ich meine, wir kriegen ja, wissen Sie, es gab diese Strompreissteuersenkung, gab es auch nicht. Also wir haben die Hebel, die Sie angesprochen haben, die dauern einfach Bürokratie. Ich meine, bis das Wildberger Ministerium funktioniert, dauert wahrscheinlich die erste Legislaturperiode, braucht ja erstmal das aufzubauen, würde ich mal befürchten. Also läuft uns da die Zeit weg?
Das Interessante ist ja, dass wir nicht die Einzigen sind, die mit so Problemen zu tun haben und die Fragezeichen, wieso kommen wir denn eigentlich nicht voran, überall groß sind. In Frankreich steckt man in der Situation, wo alle wissen, das, was man da macht, ist nicht finanzierbar, aber keiner traut sich, irgendwo ranzugehen, weil er weiß, er wird bei der nächsten Wahl bestraft. Ich war kürzlich in den USA, wir haben viel über Handelspolitik und die Wirtschaftspolitik dort gesprochen und der Tenor der meisten war, ja, das funktioniert alles nicht, aber das wird man hier erst verstehen, wenn es wirklich hart einschlägt. So, und das ist so eine These, die es ja hier auch gibt, dass wir erst irgendwie reformfähig sind, wenn es uns wirklich schlecht geht. Aber ich finde das frustrierend, daran zu glauben, dass es wirklich nur mit pathologischem Lernen geht, ne? Also nur mit Lernen aus der Not heraus. Und ja, deshalb ist es, glaube ich, notwendig, da immer wieder die Vorschläge zu machen und die Hinweise zu geben, was denn zu tun ist. Und da, wo wir sagen, also eigentlich gibt's nicht mehr das berühmte Erkenntnisproblem, sondern das Umsetzungsproblem, da ist dann vielleicht nicht ein wissenschaftliches Institut, was da primär gefragt ist, aber trotzdem können wir weiter Argumente mitliefern, um dann die richtigen Weichen stellen zu können. Was wir generell als Thema haben, und das geht halt dann über einzelne politische Entscheidungen oder auch über so ein Maßnahmenpaket hinaus, ist, dass wir als Gesellschaft schneller werden müssen. Und das gilt in der öffentlichen Verwaltung, das gilt auch in Unternehmen, das gilt an ganz vielen Stellen, das gilt in der Politik, dass wir nicht darauf warten dürfen, bis wir wirklich die allerletzte Sicherheit haben. Ja, es ist manchmal erstaunlich, wie viele Schleifen irgendeine Entscheidung in einem Ministerium führen muss. Es ist manchmal erstaunlich, wie hoch bestimmte Entscheidungen in Unternehmen eskaliert werden müssen, bis sie dann entschieden sind, damit ja keiner sich hinterher sagen lassen muss, du hast hier doch einen Fehler gemacht. Das verlangsamt uns halt und das macht es dann schwer, auch einfach mal Neues auszuprobieren und ins Risiko zu gehen. Und andere tun das. Es ist ja nicht so, dass wir durch Warten auf Sicherheit irgendwie im Wettbewerb vorankommen würden. Das heißt jetzt auch nicht, dass man Harakiri, unangemessene Risiken eingehen sollte und blauäugig sein sollte. Aber man hat hier den Eindruck, dass so ein bisschen man nochmal über das Maß nachdenken muss, welches Risiko ist man denn auch mal bereit einzugehen, um damit Tempo zu gewinnen und damit auch mal schneller zu sein als andere.
Da bin ich bei Ihnen. Für mich ist halt so ein bisschen die Sorge, dass eben viele Deutsche auch verkennen, dass die letzte Krise vor dem Hintergrund einer ganz anderen demografischen Situation war. Da waren die Babyboomer alle so, naja, um die Ende 30. Das war sozusagen deren Hochzeit. Jetzt gehen die alle in Rente. Ich meine, es wird doch viel schwieriger werden, in der jetzigen Gesellschaft wieder so einen Neustart hinzubekommen. Plus, ich glaube, das ist meine These, die ich jetzt nicht beweisen kann, so eine Produktivitätsstagnation, die frisst sich rein. Was ich meine, das ist wie jemand, der keinen Sport macht für lange Zeit, also die Muskeln abgebaut, da musst du wieder anfangen. Das ist extrem schwer. Also desto tiefer das Niveau ist, desto schwieriger ist es, wieder in Höhe zu gewinnen.
Naja, jedenfalls ist es keine leichte Ausgangsbasis, bei der wir sind. Ja, also wir haben politisch gesehen, war die letzte große Reform, wenn man so will, die Schröderschen Reformen. Ja, wir haben eine ähnliche Diskussion vorher geführt. Und den Großteil der 90er Jahre und der frühen 2000er ist hier über Standortpolitik hoch und runter diskutiert worden. Und es ist wenig passiert. Ja, sowohl in der zweiten Hälfte der Kohljahre, als auch noch ganz am Anfang dann in der rot-grünen Regierung. So, und dann war dieser Punkt, wo irgendwann die Arbeitslosenzahl über 5 Millionen ging und den Leuten der Schreck in die Glieder gerutscht ist. Und dann ist was passiert. Das sehen wir im Augenblick natürlich nicht. Wir sehen zwar, dass die Arbeitslosigkeit jetzt angestiegen ist, deutlich niedriger als damals, aber diese Angst ist nicht in dem Maße da. Und dafür spricht auch die Demografie. Also wir reden ja eher über Knappheit und nicht über Massenarbeitslosigkeit. Und das macht es vielleicht auch nochmal schwieriger, das politische Kapital aufzubringen, um sich für Reformen einzusetzen. Und die Erfahrung, die gerade die SPD mit den Hartz-Reformen gemacht hat, war ja jetzt auch nicht einladend dafür, neue Sozialreformen aus ihrer Sicht vorzuschlagen. So, trotzdem glaube ich, ist es notwendig und ich glaube, es wäre vor allem fatal, wenn diese Regierung das jetzt nicht hinbekommt und dann die AfD dasteht und sagt, ja, wir sagen ja die ganze Zeit, ihr müsstet ja, und irgendwie noch mehr Menschen auf die Idee kommen, dass das dann der Ausweg wäre. Also das ist kein einfaches Unterfangen, wahrlich nicht. Und ich habe ja gesagt, wie pessimistisch die Unternehmen auch sind mit Blick auf die eigene Produktivitätsentwicklung. Aber es gibt natürlich auch immer Dinge, also so ein Glas ist nie ganz leer und nie ganz voll. Ja, gibt ja auch Sachen, die ganz gut funktionieren. Wir sehen ein Aufholen bei der Autoindustrie in Sachen Elektromobilität, trotzdem Risiken auf dem chinesischen Markt. Wir sehen eine führende Rolle wieder bei der Autoindustrie, beim autonomen Fahren. Mal gucken, wann das wirklich marktfähig ist. Wir sehen durchaus ja auch Anstrengungen der Bundesregierung, an den Standortthemen zu arbeiten. Also verbesserte Investitionsbedingungen jetzt für die ersten Jahre, dann ab 2028. Ich habe gesagt, das ist zu lange hin und die Frage ist, wie glaubwürdig ist das, wenn das die nächste Regierung machen muss, ob das wirklich kommt. Aber immerhin ja, auf Seiten, was die Steuern angeht. Wir haben zumindest dieses Ministerium und den Chef aus einem Online-Handelsunternehmen, um Digitalisierung in den Start zu kriegen. Wir haben zusammen mit der EU-Kommission, das ist vielleicht das, was dann noch das Positivste ist, zumindest jetzt zwei Player, die sagen, ja, Abbau von Bürokratie. Die EU-Kommission hat sogar versucht, das irgendwie zu quantifizieren, sagt -25% soll es sein. Keiner weiß genau, woran gemessen, aber das wird beiseite genommen. Also zumindest mehrere, die das als Problem auch jetzt ernsthafter identifiziert haben. So, das ist bisher alles auf der Ankündigungs- und Hoffnungsebene, aber das ist ja zumindest das, was am Start notwendig ist. Das reicht natürlich nicht aus.
Aber trotzdem, Professor Barth, bevor ich jetzt eine Frage stelle, um wieder zu einem schlechten Ende zu kommen, würde ich sagen, an der Stelle kommen wir zu einem Schluss. Vielen Dank für Ihre, zumindest das Aufzeigen der Chancen, die wir haben. Ich wünsche, Sie werden ergriffen. Ich nehme an, Sie auch.
Das hoffe ich auch und wir arbeiten dran. Vielen Dank, Herr Stelter.
Und wir machen Werbung für die Themen, für das Thema, in dem wir mit Ihnen sprechen.
Ja, unbedingt. Es ist, also, am Ende ist Produktivität, klingt zwar nach einem abstrakten Begriff, ist aber zentral, um unseren Wohlstand und unsere Wohlstandserwartungen über die nächsten Jahre auch sichern zu können.
Vielen Dank.
Danke sehr.
Soweit mein Gespräch mit Professor Hubertus Barth. Ich glaube, die Schlussfolgerung ist eindeutig. Neue Schuldenmilliarden auf die Probleme zu werfen, wie es die Bundesregierung tut, entfacht angesichts dieser Herausforderungen höchstens ein Strohfeuer und ändert nichts an der grundlegenden Problemlage. Die Bundesregierung hat formal zwar die Herausforderung erkannt, steht doch das Ziel eines Potenzialwachstums von 1% sogar im Koalitionsvertrag. Gegeben die Schwierigkeit, dem Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung mit dem Zuzug gleichermaßen qualifizierter Menschen aus anderen Regionen zu begegnen, bedeutet dies im Klartext, wir müssen die Steigerung der Produktivität zum Hauptziel der Arbeit der Regierung machen. Vordergründig tut sie das. Die Vorschläge zur Reduktion der Bürokratie und Digitalisierung des Staates sind ja nicht falsch. Ich denke aber, diese sind zu spät und zu wenig ambitioniert. Die Bürokratie muss radikal zurückgefahren werden, indem der Staat sich aus der Wirtschaft zurückzieht und auf seine Kernaufgaben konzentriert, die er dann auf hohem Niveau erfüllt. Einfach nur vorhandene Prozesse digital abzubilden, springt eindeutig zu kurz. Wir hatten ja auch dazu schon mal einen Podcast. Ein radikaler Rückbau des Staates würde auf zwei Wegen dem Potenzialwachstum helfen. Zum einen stellt die Bürokratie in sich selbst, wie die Umfrage des IW gezeigt hat, einen wesentlichen Grund für unzureichende Investitionen und Innovation dar. Weniger Staat hilft so direkt der Produktivität. Der weniger Staat hilft aber auch auf weiteren Wegen. Reduziert der Staat seinen Aktionismus, benötigt er weniger Arbeitsplätze, die dann der Privatwirtschaft zur Verfügung stehen und dort den Fachkräftemangel lindern. Da die Produktivität der Privatwirtschaft traditionell deutlich über jener des öffentlichen Sektors liegt, würde damit die gesamtwirtschaftliche Produktivität ansteigen. Ich denke, wohl keine Maßnahme hätte so eine durchschlagende Wirkung. Der Staat steht ohnehin mit Blick auf die demografische Entwicklung vor der Herausforderung, mit weniger Mitarbeitern zu funktionieren. Bereits heute dieses Szenario aktiv umzusetzen, ist so gesehen eine Chance. Statt immer mehr Aufgaben an sich zu ziehen, die mangels Kompetenz und Mitarbeiter nicht zu erfüllen sind, sollte der Staat Kernaufgaben definieren und diese höchst effizient umsetzen. Konkret bedeutet dies weniger Gesetze und einfachere Gesetze. Ich denke, die Zielvorgabe, ein Drittel aller Gesetzestexte bis zum Ende der Legislaturperiode abzuschaffen, ist ambitioniert, dürfte aber im Gegensatz zu manch anderer Reformidee bei Unternehmen und Bürgern gut ankommen. Lediglich einige Lobbyisten und ihren überflüssigen Mitarbeitern beim Staat dürften protestieren. Was diese Art der Reform aus meiner Sicht vermutlich noch populärer machen würde. Ich denke also, es spricht nichts dagegen. Einfach mal machen. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Am kommenden Mittwoch gibt es ein ganz besonderes BTO Refresh. Wir sprechen nochmal über die Bedeutung der demografischen Entwicklung mit einem der ganz Großen in meiner Gesprächssammlung mit Professor Gunnar Heinzmann. Ansonsten hören wir uns am kommenden Sonntag mit einer frischen Ausgabe von BTO wieder. Wie immer freue ich mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören. Bis dahin, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.